Vielen Dank euch, dass ihr Jesus so in das Zentrum unseres Gottesdienstes gestellt habt mit diesen sehr, sehr guten Liedern. Ja, es ist wirklich so, dass es dieser einmalig gute Gott liebt, gnädig zu sein. Und ich freue mich, dass ich in der Predigt dann auch direkt hieran anknüpfen kann. Aber ich muss euch ehrlich sagen, es ist mir selten so schwer gefallen wie jetzt in diesen letzten beiden Wochen, die Predigtreihe festzulegen. Was ist es nun eigentlich wirklich, was Gott unserer Gemeinde weitergeben möchte? Ich habe diese Frage über zwei Wochen lang bewegt und habe gelesen und es vor Gott hingelegt und habe dann gemerkt, ich bin noch sehr unschlüssig, wohin es gehen soll. Es war mir klar, es soll weitergehen über dieses Thema Gnade. Gerade weil ich den Eindruck habe, dass das für unsere Gemeinde ein sehr zentrales Thema ist und außerdem dann auch an unsere Jahreslosung für 2012 uns ja so vorgegeben wurde, wo Paulus dann sagt, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das war die Botschaft, die Jesus ihm, dem Paulus, so ans Herz gelegt hat. Und ja, was hat denn diese Gnade für Auswirkungen? Und dann habe ich dann schlussendlich geschwankt zwischen zwei Paulusbriefen. Ihr wisst ja, dass ich das gerne in den Predigten hier sehr systematisch haben möchte. Also sowas Zusammenhängendes mal über mehrere Wochen verteilt. Ich habe dann geschwankt zwischen dem Galaterbrief und dem zweiten Korintherbrief. Denn ich wollte unbedingt einen Paulusbrief nehmen, weil das in diesem Jahr noch gefehlt hat. Der Galaterbrief, der beleuchtet mehr so die Auswirkungen der Gnade auf diese kranke Entwicklung im Christsein, die Gesetzlichkeit. Also wenn das Gesetz oder wenn Regeln über Gott gestellt werden, also Regeln quasi vergöttert werden. Der zweite Korintherbrief, der nimmt das Thema Gesetzlichkeit ebenfalls auf, aber hat darüber hinaus noch viele andere Themen, weitere krankhafte Entwicklungen, die im Verlauf eines Christenlebens so vorkommen können. Und ich habe mich dann am letzten Donnerstag entschieden, ich mache den zweiten Korintherbrief. Wobei der Galaterbrief mit Sicherheit nicht gestorben ist. Ja, der wird irgendwann anderes Mal vorkommen. Der steht ja schon lange in der Bibel und wird noch länger drin stehen bleiben. Also von daher, der kommt irgendwann bestimmt auch nochmal. Aber es wird um den zweiten Korintherbrief gehen. Kurz zu dem, wie das zu diesem zweiten Korintherbrief überhaupt mal kam. Die Gemeinde in Korinth wurde von Paulus selber gegründet. So ungefähr in der Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus kam Paulus auf seiner zweiten Missionsreise zum ersten Mal in diese Gemeinde hinein. Diese zweite Missionsreise war für uns Europäer von weitreichender Bedeutung. Denn genau auf dieser Missionsreise kam die Botschaft von Jesus Christus zum ersten Mal über die asiatisch-europäische Grenze nach Europa hinein. Also das sind wirklich Meilensteine für unsere ganze weitere europäische Entwicklung. Es ging zunächst einmal los in Philippi. Das war so die erste europäische Missionsstation, auf die dann Paulus bei dieser Missionsreise gekommen war. Und wir merken da schnell, dem Paulus, dem schlägt in Europa ein scharfer Gegenwind ins Gesicht. Es war tatsächlich nicht so, als ob die Europäer, so die unterentwickelten Europäer, gerade darauf gewartet haben, dass endlich mal einer kommt und ihnen sagt, wo es lang geht. Sondern die Europäer, die haben sich schon auch was auf sich eingebildet und haben dem Paulus ordentlich zugesetzt, bei dem, was er in den Gemeinden von Jesus Christus weitergeben wollte. In Philippi sah es dann so aus, dass zunächst einmal Paulus und sein Kollege Silas erst verprügelt worden sind und dann anschließend ins Gefängnis geworfen wurden. Das ist ein guter Start, oder? Also für einen Missionar könnte es fast nicht besser beginnen, ja? Gleich im Gefängnis, kaum vor Ort, kaum in Europa und gleich geht's so mal richtig mit Gegenwind los. Nun, er kam wieder frei und es gab auch einige wunderschöne Ereignisse, wie eine Lydia zum Glauben kam, ein Gefangenaufseher zum Glauben kam. Also es war nicht schlecht, aber Paulus musste auf jeden Fall Philippi verlassen. Es hat nicht funktioniert, dass er da weiter so als Stein des Anstoßes immer so in der Konfrontation drin stand. Er hat die Gemeinde verlassen, ist weitergezogen nach Thessalonich. Hier lief es zunächst einmal besser. Er hat drei ziemlich ruhige Sonntage, Sabbate erlebt, also jüdische Sonntage, den Samstag. Er hat die Gelegenheit genutzt, um in der jüdischen Synagoge so zusammenhängend von Jesus zu berichten. Das war immer so sein Anknüpfungspunkt. Er wusste, die Juden, die warten ja auf den Messias und er kennt den Messias persönlich. Und jetzt den Leuten den vorzustellen, ist eine tolle Möglichkeit. 3 Sonntage, 3 Sabbate lang ging das auch gut. Und dann fanden einige Leute zum Glauben an Jesus. Darunter waren auch einige sehr angesehene Frauen, also Frauen von ortsbekannten Leuten. Und auf einmal regt sich da so bei der Judenschaft in der Synagoge, die nicht an Jesus geglaubt haben, so der Neid. Und dann gab es einen Aufstand, es gab wieder eine richtig eskalierte Situation. Paulus wurde vor Gericht gezogen. Allerdings hat der Richter abgelehnt, sich für diese innerreligiöse Angelegenheit zuständig zu zeigen. Er hat gesagt, richtet es unter euch aus, es gab eine Keilerei. Also es kommt einem vor wie bei Asterix und Obelix. Immer wurde es handgreiflich. Also es war wirklich immer richtig, das Faustrecht zählt in Europa, habe ich den Eindruck. Zumindest damals war das so. Jedenfalls hatte die Folge, dass Paulus in der Nacht- und Nebelaktion die Stadt verlassen hat und wieder weitergezogen ist. Er kam nach Beröa und da ging es dem Missionsteam um Paulus wieder ähnlich. Erst große Offenheit, großes Interesse an dieser neuen Botschaft und sobald dann die Gemeinde größer wurde, gewachsen wurde, die Anhänger von Paulus zugenommen haben, dann gab es wieder einen Knall, wieder Knatsch, wieder Prügelei und immer das Gleiche eigentlich. In Athen war es ein bisschen anders, da hat Paulus versucht, an der intellektuellen Größe der Bevölkerung anzuknüpfen. Er hatte die Gelegenheit, auf dem Areopag, also im großen öffentlichen Platz, eine sehr, sehr beachtenswerte Rede zu halten. Heute noch ein Musterbeispiel für jeden Homiletikunterricht an theologischen Seminaren, mal genau zu studieren, wie hat hier Paulus angeknüpft, was hat er gesagt, wie hat er seine Predigt aufgebaut. Also wirklich spannend, lest mal nach, Apostelgeschichte Kapitel 17. Aber auch hier war es dann wieder so, dass sich die Menge gespalten hat. Die einen wollten noch mehr hören, die waren so ergriffen und aufmerksam dabei, dass sie gar nicht genug bekommen konnten. Und die anderen, naja, da kam es zum Thema Auferstehung und die aufgeklärten Athener sagten, Auferstehung der Toten, also wo gibt's denn sowas unter wissenschaftlich denkenden Menschen, das kann gar nicht sein und haben den gesamten Spott über Paulus und seinen Kollegen ausgegossen und sich dann auch von dieser Gruppe distanziert. Paulus hat auch Athen wieder verlassen müssen. Und dann kam er dann schließlich nach Korinth auf dem Landweg. Wir merken hier von der Karte, es ist gar nicht mal so weit auseinander. Man kann das ziemlich gut erreichen auf dem Landweg. Und er hat versucht, in Korinth nun wieder in der Synagoge anzuknüpfen. Korinth war eine sehr interessante Stadt. Die hebt sich auch ein bisschen von den anderen bisherigen Städten ab. Durch seine geografische Lage war Korinth tatsächlich ein sehr zentrales Wirtschafts- und Handelszentrum in der Antike. Korinth hatte 2 verschiedene Häfen. Der eine Hafen wurde vom Süden aus also das Mittelmeer bedient und der andere ging von im Norden weg. Und so konnten also sowohl die asiatischen Güter als auch die europäischen Güter in Korinth umgeschlagen werden. Ursprünglich wurden sie auf dem Landweg dann von einer Seite von Korinth zu anderen transportiert. Später dann im 19. Jahrhundert hat man dann einen großen Kanal gebaut, der den Süden mit dem Norden dann verbunden hat. Kann man heute noch anschauen. Ist heute nur noch für Touristen irgendwie relevant. Korinth war eine sehr moderne Stadt. Die alte Stadt Korinth wurde im Jahr 146 vor Christus durch die Römer zerstört. So in diesen Kriegen Rom gegen Griechenland wurde Korinth dem Erdboden gleichgemacht. Allerdings hatte dann Julius Caesar, also das war der von Asterix jetzt, Gaius Julius Caesar, ja, auch du mein Sohn Brutus, den kennen wir so ein bisschen, ja. Dieser Caesar hat gemerkt, Korinth hat wirklich eine herausragende Bedeutung. Ich muss Korinth wieder aufbauen lassen, denn ohne Korinth fehlt unserem Handel der zentrale Umschlagsplatz, die Nahtstelle zwischen Orient und Okzident, Abendland und Morgenland. Wir brauchen Korinth wieder. Und hat dann ab dem Jahr 46 vor Christus, also nach 100 Jahren ungefähr, Korinth wieder aufbauen lassen. Und sofort ist Korinth geboomt. hat von überall her Leute angezogen. Als Paulus dann 100 Jahre später wiederum in Korinth war, waren bereits 700.000 Einwohner in Korinth. Eine absolut moderne Stadt. Aber es hat sich natürlich in dieser Zeit alles Mögliche in Korinth angesammelt, angesiedelt. Korinth war bekannt für sein absolut hemmungsloses, zügelloses Leben. Also was irgendwie nur getan werden konnte, es war in Korinth zu finden. Auch die unmöglichsten ethischen Auswüchse waren hier da. Zum Beispiel unter dem Deckmantel der altgriechischen Religion haben sie das Rotlichtmilieu gepflegt. Es gab Dienerinnen der Göttin Aphrodite, der Liebesgöttin, die rund um den Tempel der Aphrodite ihre Lager aufgeschlagen haben. 1000 Tempelprostituierte, die hier ihrem Gewerbe nachgegangen sind. Es war schlimm, absolut schrecklich. Und genauso auch in religiöser Hinsicht hat sich in dieser jungen Stadt alles zügellos ausbreiten können. Es gab keine Instanz, die sagte, das können wir dulden, das entspricht uns und jenes können wir nicht dulden. Sondern alles, was irgendwie nur sich getummelt hat, war in Korinth anzutreffen. Jetzt kam Paulus in diese Stadt. Er hat es hier versucht, zunächst einmal wieder bei seinen jüdischen Freunden und Kollegen anzuknüpfen, hat die Synagoge aufgesucht und da trifft er in diesen Synagogengottesdiensten dieses Zeltmacher-Ehepaar Aquila und Priscilla. Da hat sich irgendwie so eine Sympathie entwickelt zwischen den beiden. Außerdem war Paulus ja ebenfalls ein Zeltmacher, gelernter Zeltmacher und konnte in diesem kleinen handwerklichen Betrieb bei den beiden auch anfangen, sich selber Geld verdienen. Und gab Gespräche geführt und dieses Ehepaar kam dann tatsächlich auch zum Glauben an Jesus. In den Synagogengottesdiensten hat Paulus wiederum bei dieser Erwartung der Juden an den Messias angeknüpft, hat die Gelegenheit gehabt, als studierter Rabbi auch Predigten zu halten, ganz systematische Ausführungen weiterzugeben. Und es war schön zu sehen, dass hier Leute in Korinth ihr Leben Jesus anvertraut haben. Das war die eine Seite. Die andere Seite war wieder mal die, da wo Menschen zum Glauben kommen, wenden sich auch andere konfrontativ dagegen. Die Gemeinde hat sich praktisch beinahe gespalten und wurden dann zu den erbitterten Gegnern von Paulus. Paulus blieb 1,5 Jahre in dieser Stadt, 18 Monate, und hat versucht, hier die Gemeinde auf eine gute Grundlage zu stellen. Als er die Gemeinde verlassen hat, ist das Ganze allerdings innerhalb der Gemeinde etwas gekippt. Da kam zunächst Apollos, der Missionar Apollos, in diese Gemeinde hinein. Er war ein glänzender Rhetoriker. Also er konnte die Leute einfach packen. Er hat mitreißend reden können und die Leute haben ihn sehr geliebt. Aus dem Osten kamen Leute in die Gemeinde hinein, die durch Petrus, den Apostel Petrus, zum Glauben gekommen sind. Und haben dann ihren Stil auch in die Gemeinde hineingetragen. Und jetzt waren so die unterschiedlichen christlichen Strömungen in dieser Gemeinde. Und das hat dann massive Probleme ausgelöst. Einerseits war es ein Reichtum, so unterschiedliche Strömungen zu haben, aber andererseits hat man dann schnell gemerkt, die können ja gar nicht so richtig miteinander. Sondern es ist immer wieder der Streit entbrannt, wer ist der beste Missionar? So um die Personen ging es. Oftmals wurden die Personen auch nur vorgeschoben. Es ging im Prinzip so ganz rein um rein menschliche Beweggründe. Wer hat Recht? Wer hat die reine Lehre? Wer hat das größte Ansehen? Wer setzt die Gemeindeordnung fest? Wer setzt sich durch? Das war schwierig und da gab es massive Probleme innerhalb dieser Gemeinde. Paulus hat gemerkt, ihm wurde das zugetragen, er war schon bereits weg, er hat gemerkt, dass es in der Gemeinde ziemlich turbulent zugeht. Er hat zuerst versucht, durch einen Brief auf dieses Gemeindeleben Einfluss zu nehmen. Er hat sich hingesetzt und hat versucht, der Gemeinde mal so eine Richtung vorzugeben. Aber das ging mit diesem Brief ziemlich in die Hose. Es ging völlig schief. Weil Paulus ja einer von diesen drei Lieblingsmissionaren war, wurde er abgelehnt. Das, was er geschrieben hat, wurde nicht anerkannt. Dann kam wieder eine Delegation zurück, hat ihm erzählt, Paulus, das hat nicht funktioniert. Der Brief ist nicht gut angekommen. Es ist wohl besser, wenn du persönlich vorbeikommst. Das hat er gemacht. Paulus hat sich für eine kurze Zeit auf die Reise nach Korinth gemacht, hat Korinth aufgesucht und dann ist es wieder eskaliert. Es ist ein heftiger Streit entbrannt, dass Paulus die Gemeinde wieder verlassen hat. Es hat nichts genützt. Dann bekam der Paulus eine Liste mit allen möglichen Fragen, die in der Zwischenzeit entstanden sind. Ein richtiger Fragenkatalog war es. Paulus setzt sich hin und schreibt jetzt den Brief, der uns als erster Korintherbrief in der Bibel enthalten ist. Und dann beantwortet er eine Frage nach der anderen. In akribischer Kleinarbeit geht er auf diese Fragen der Korinther ein und schickt dann Timotheus in diese Gemeinde nach Korinth, um Frieden zu stiften. Es hat immer noch keinen Frieden gegeben. Immer neue schlechte Nachrichten kommen zu Paulus. Es war wirklich spitz auf Knopf, dass die Gemeinde überhaupt ganz kaputt ging. Und dann schreibt Paulus einen sehr emotionalen Brief. In richtig, in einer großen Härte, in einer Schärfe schreibt Paulus einen Brief und er sagt dann später, unter vielen Tränen hat er diesen Brief geschrieben, diesen Brief abgeschickt. Dieser Brief ist uns im Wortlaut leider nicht erhalten, aber das Gute war, dass dieser Brief von einem gewissen Titus überbracht worden ist. Und auf einmal geht durch diese Gemeinde in Korinth einen Ruck. In welchem Maß dieser emotionale Brief daran Anteil hatte und welche Rolle der Titus gespielt hat, das ist im Nachhinein nicht mehr ganz so sauber voneinander zu trennen. Jedenfalls war Titus wirklich ein Glücksgriff für diese Gemeinde. Er hat es nun geschafft, in dieser Gemeinde so nach und nach zu vermitteln und wieder diese Krise zu überwinden. Die Gemeinde in Korinth, die Christen haben erkannt, was sie da für einen riesen Quatsch gemacht haben, wie sie sich so sinnlos zerstritten haben. Und sie haben sich was sagen lassen. Und dann hat Paulus diese Nachricht bekommen nach Ephesus, ey Paulus, gute Nachricht, die Korinther können wieder miteinander. Und die können auch wieder mit dir. Die Krise ist ausgestanden. Und dann schreibt Paulus wieder einen Brief. Und das ist nun unser zweiter Korintherbrief, so wie er in der Bibel steht. Ein Brief, zunächst einmal aus der Dankbarkeit heraus, dass die Gemeinde bestehen bleiben konnte. Sie haben es geschafft. Und dann hat Paulus die Gelegenheit doch mal beim Schopf gepackt. Nicht jetzt, um hier nochmal nachträglich so übers Leder zu ziehen, sondern einfach seine Position zu schildern. Es ist der persönlichste Brief von Paulus, der in der Bibel enthalten ist. Es gibt keinen anderen Brief, in dem so viel Persönliches von Paulus zum Ausdruck gekommen ist. Er beschreibt hier so ganz offen von seinem Leiden, das er durchmachen musste. Er schreibt von seiner Krise, die es bei ihm ausgelöst hat, eben auch durch diesen Konflikt in der Gemeinde in Korinth. Also sehr, sehr offen und ehrlich lässt er so in sein Inneres blicken. Und dann räumt er nochmal auf mit den Vorurteilen, die ihm begegnet sind, mit den ganzen Missständen und Missverständnissen, in die er hineingezogen worden ist. Der zweite Korintherbrief, ein sehr, sehr persönlicher Brief. Ich möchte heute Morgen nur die ersten drei Verse von diesem Brief nehmen. Wir machen nächsten Sonntag dann in den folgenden Versen weiter. Denn allein schon bei diesen ersten drei Versen kommt sehr, sehr gut und fein zum Ausdruck, worum es dem Paulus denn eigentlich geht in diesem ganzen Brief, in seiner ganzen Mission, was den Paulus bewegt hat, auch diese vielen Streitereien auszuhalten und immer unermüdlich weiterzumachen. Das wird hier in den ersten Sätzen bereits richtig deutlich. Ich möchte zitieren in der Übersetzung Ein neues Leben. Sie können es hier vorne mitlesen oder auch auf den Infoblättern auf Ihren Stühlen, auch da in englischer Sprache. Paulus schreibt hier Folgendes. Dieser Brief ist von Paulus, der durch Gott zum Apostel für Christus Jesus berufen wurde und von seinem Mitarbeiter, wörtlich heißt es, und von seinem Bruder Timotheus. Wir wenden uns an die Gemeinde Gottes in Korinth und an alle Gläubigen in Griechenland. Wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, dem Herrn. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. Soweit diese Eröffnung des Briefs, den Paulus mit seinem Freund Timotheus geschrieben hat. Es sind wohl drei Akzente, die hier bereits in diesen ersten wenigen Sätzen aufleuchten. Der erste Akzent, das klingt für mich so deutlich heraus, ich habe ihn mal überschrieben, wir gehören zusammen. Denn mit diesem Brief wendet sich Paulus nicht nur an diese krisengeschüttelte Gemeinde in Korinth, sondern an sämtliche Christen, die in Griechenland sich irgendwo getroffen haben. Da waren also auch die Gemeinden in Athen oder Beröa, Thessaloniki mit dabei oder kleine Satellitengemeinden, die daraufhin entstanden sind. Also er schließt die Korinther in einen größeren Kontext ein und geht nicht nur an ihre Probleme. Es ist also auch kein Brief, der jetzt seinen persönlichen Streit an die Korinther weitertragen sollte, sondern es geht hier mehr um die Grundlagen. Das, was die Christen miteinander verbindet, egal in welcher Gemeinde sie sich nun treffen. Deswegen hat er diesen Brief auch mit seinem jungen Freund Timotheus zusammengeschrieben. Dass es nicht um die persönlichen Probleme geht, sondern um theologische Grundfragen, die immer wieder auch zu Streitereien geführt haben und tatsächlich im Verlauf der Kirchengeschichte nun 2000 Jahre für Probleme sorgen. Paulus tut also bereits am Anfang dieses Briefes sehr viel, dass die Mauern, die zwischen ihm und der Gemeinde in Korinth über viele Jahre Bestand hatten, niedergerissen werden. Es geht ihm um das größere Ganze und nicht nur um dieses kleine subjektive Problem Korinth. Paulus betont also gleich zu Beginn die Zusammengehörigkeit der Christen über die Gemeindegrenzen hinweg. Es ist mit den Christen so ungefähr etwas wie eine große Familie. Deswegen beschreibt er seinen jungen Freund Timotheus als Bruder. Ich weiß schon, dass diese Anrede Brüder oder Schwestern in manchen Gemeinden etwas inflationär gehandhabt wird. Ja, so als ob eine Person erst zu einer Familie dazugehören darf, wenn man sie mit Bruder oder Schwester anspricht. Da wird es oft sogar, ja, gerade zum Gegenteil. Also ich bin auch kein großer Freund, dass gerade in öffentlichen Veranstaltungen wie in den Gottesdiensten zum Beispiel diese Anrede Brüder und Schwester so transportiert wird. Denn in einer Familie weiß man ja, wir sind Brüder und Schwestern. Das muss man gar nicht groß betonen. Denn wenn es betont wird, grenzt das gerade die aus, die sich nicht zur Familie dazugehörig wissen. Also deswegen wirkt es eher ausgrenzend in öffentlichen Veranstaltungen als einschließend. Eben die Verwandtschaft, die ist ja innerhalb derer, die es betrifft, hinlänglich bekannt, dass man das nicht auch noch permanent betonen muss und schon gar nicht in der Gegenwart von Nichtfamilienangehörigen. Ich weiß auch, dass dieses Bild von Familie in die Richtung oftmals missbraucht wird, um Gemeindeleitungen abzulehnen. Ja, also Autoritäten, denn in einer Familie müssen ja alle gefragt werden, müssen ja alle zustimmen. Auch das stimmt nicht mit der Heiligen Schrift überein. Aber das soll nicht das Problem sein jetzt von diesem Gottesdienst heute. Paulus bringt es ja hier an dieser Stelle ganz bewusst mit diesem Wort Bruder Timotheus, mit der Zusammengehörigkeit. Denn es ist gerade für krisengeschüttelte Gemeinden von großer Bedeutung zu lernen, mehr das Verbindende zu sehen, wie das Trennende. Denn getrennt sind sie ja von allein schon, sie fühlen sich ja getrennt, sie fühlen sich ja missverstanden, sie streiten ja miteinander. Und deswegen ist gerade in solchen Situationen es deutlich zu machen, wir gehören zusammen trotz verschiedener Standpunkte, die wir haben. Seine Freunde kann man sich aussuchen, aber die Geschwister nicht. Wir gehören zusammen, auch wenn wir unterschiedliche Standpunkte haben. Diese Verbundenheit führt dazu, dass man sich auch immer wieder zusammenrauft und eben nicht das Weite sucht, nur weil es einem halt nicht so gefällt. Weil wir zusammengehören, deswegen halten wir auch zusammen. Wir versöhnen uns, weil wir zusammengehören. Und Versöhnung ist nicht der Weg, um wieder zusammenzugehören, sondern die Zusammengehörigkeit ist die Grundlage des Gemeindelebens, worauf dann aufgebaut werden kann. Das war der erste Akzent. Wir gehören zusammen. Der zweite Akzent, der kommt ebenfalls und gleich in diesen ersten paar Sätzen ziemlich deutlich raus. Das verbirgt sich hinter dieser Formulierung. Dieser Brief geht an die Gemeinde Gottes in Korinth und an die Gläubigen in Griechenland. Es handelt sich in Korinth um die Gemeinde Gottes. Das finde ich bemerkenswert, weil gerade die Korinther sich ja nicht einigen konnten, wer ist der wichtigste Missionar bei uns? Ist es Paulus, ist es Apollos oder Petrus oder Jesus selber oder was auch immer? Paulus sagt hier, die Gemeinde gehört wie jede andere Gemeinde auch, gehört immer und ausnahmslos Gott. Eine Gemeinde gehört nicht ihren Gründern, also Paulus oder später Petrus oder sowas. Eine Gemeinde gehört auch nicht den Honoratioren, die später dazugekommen sind und sich viele Verdienste in der Gemeinde erwerben konnten. Man ehrt diese Leute, aber die gehört nicht diesen Leuten. Die Gemeinde gehört auch nicht der Gemeindeleitung. Sie gehört nicht den Ältesten. Die Gemeinde gehört auch nicht einem Bund. Die Gemeinde gehört nicht mal sich selber. Die Gemeinde gehört ausnahmslos Gott. Selbst diese Bezeichnung, meine Gemeinde, kann schon irreführend missverstanden werden. Wir sind und bleiben immer und exklusiv Gemeinde Gottes. Es gibt nur ihn allein, dem wir gehören. Alles Trennende, alle persönlichen Vorlieben, alle Prägungen müssen hinter diesem Satz zurückbleiben. Wir gehören Gott. Wir sind so oft so verliebt in unser persönliches Bild von Gemeinde, dass es gerade dieses Bild ist, was die Gemeinschaft in der Gemeinde zerstört. Wir lieben unser Bild mehr als die Gemeinde. Unsere Gemeinde gehört Gott, ob sie unserem Bild entspricht oder nicht. Sie bleibt sein Eigentum. Gott liebt es, unterschiedliche Modelle von Gemeinde zu platzieren, anzubieten. Es ist gut so, dass keine Gemeinde einer anderen Gemeinde gleicht. Selbst wenn sie im gleichen Bund versammelt wäre, selbst wenn sie von den gleichen Gründern auf den Weg gebracht worden sind. Jede Gemeinde ist ein Unikat. Diese Unterschiedlichkeit der Gemeinde zeugt letztlich davon, dass Gott die Menschen abgrundtief liebt und auf die unterschiedlichsten Gemeindeformen Einladungen aussprechen kann für die unterschiedlichsten Menschen. Diese Vielfalt an Gemeinden, an Gemeindeformen ist Gott gewollt. Und da steht es uns überhaupt nicht zu, andere Modelle zu verurteilen, uns über andere Modelle zu stellen und auf diese dann herabzusehen. Die Firma Daimler kann es sich zum Beispiel leisten, gleichzeitig eine A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse und so weiter auf den Markt zu bringen. Und mit jedem Modell kann diese Firma eine andere Personengruppe ansprechen. Eine große Familie wird sich keine A-Klasse kaufen. Eine kleine vielleicht auch nicht. Völlig egal jetzt, ja. Aber die machen sich nicht gegenseitig die Konkurrenz. Man kann nicht sagen, die A-Klasse ist besser als die C-Klasse. Sie werden beide gebraucht von Gott. Und alle sind Mercedes und tragen voller Stolz den Stern auf dem Kühlergrill. So trägt jede Gemeinde voller Stolz das Kreuz von Jesus Christus auf ihrem Selbstverständnis. Denn ihm gehört sie. Auf seine Stimme hört sie. Nach seinem Wort richtet sie sich aus. Und sie bleibt Gottes Eigentum. Und Gott selber behält sich das vor, zu entscheiden, wie er welche Gemeinde einsetzt. Er behält es sich vor, zu überlegen, welche Modellreihe er vom Markt wegnimmt. Es ist seine Entscheidung, welchem Gemeindemodell er ein Facelift verabreicht. Sie eine innere Reformation erleben. Und das muss seine Entscheidung bleiben, denn Gemeinde kann auf Dauer nur funktionieren, wenn Gott das tun darf, was er möchte. Wir müssen diesen Willen Gottes über unsere überhebliche Einstellung stellen, in der wir uns über andere Gemeinden erheben. Wir müssen es wirklich Gott selber überlassen, dass er über unsere Vorstellungen und über unsere Erkenntnisse gestellt wird, dass er weiter exklusiver Herr seiner Gemeinde sein darf. Dritter Akzent. Entscheidend ist, dass er spielt. Dass Jesus Christus selber das Heft in der Hand haben kann. Das gilt auch für jeden Christen ganz persönlich. Das war gerade bei Paulus so ein Problem. Paulus wurde von den Korinthern abgelehnt. Als ein erfolgloser Missionar, als ein schwieriger Typ, der von Gott offensichtlich nicht mehr gesegnet wird, denn so viel wie der Paulus leiden muss, da hat sich Gott bestimmt schon von ihm abgewandt. Das waren so die Vorwürfe. Die Leute wollten also anhand des Erfolges, anhand der rhetorischen Kraft abmessen, inwieweit Paulus selber noch von Gott gebraucht wird. Und das Ergebnis war für sie klar, Paulus wird abgelehnt. Und dagegen kämpft Paulus jetzt. Das kann nicht sein, dass Menschen sich über Menschen stellen und ablesen wollen, wie dieser Segen Gottes auszusehen hat. Es ist wirklich so, so wird es im zweiten Korintherbrief noch weiter ausgeführt, es ist so, als ob Gott in einem Orchester die verschiedensten Instrumente hätte. Und für jedes Instrument schreibt Gott eine einzigartige Melodie. Und bei manchen Leuten verwendet Gott beim Klavier mehr die schwarzen Tasten. Das war so die Paulus-Situation. Paulus hat sehr, sehr viel Leid einstecken müssen. Viel Leid erfahren. Also an manchen Stellen in der Biografie von Paulus kommen diese schwarzen Tasten sehr stark in den Vordergrund. Es sind dunkle Wegstrecken, Krankheiten, Krisen, Schwierigkeiten. Ein anderes Mal, das kommt bei Paulus ebenfalls vor, ein anderes Mal haut Gott auf die weißen Tasten, führt ins strahlende Licht und in Zeiten des puren Glücks. Aber uns steht kein Urteil zu, warum das Gott so macht. Denn entscheidend ist immer, dass er spielt. Ob es nun mehr die schwarzen oder mehr die weißen Tasten sind. Entscheidend ist, dass er sie trifft. Wir können nicht beurteilen, ob jemand mehr gesegnet wird als andere, ob jemand vollmächtiger ist als andere. Es ist Gott, der spielt. Ich habe es genial gefunden, dass dieses Lied ausgewählt worden war im Lobpreis. You give and take away. Du gibst und nimmst auch wieder weg. Aber es ist Gott, der spielt. Deswegen, blessed be your name. Dein Name sei erhöht. Es ist die schönste und die bedeutendste Lebensaufgabe für jeden Einzelnen von uns, dass Gott, der Meister am Instrument, erkennbar wird. Er ist es, der spielt. Mit schwarzen und mit den weißen Tasten. Nicht, dass wir auf uns selber etwas einbilden könnten, auf unseren Beitrag, auf unsere Erkenntnisse, unsere Einblicke. Denn unser Leben ist immer nur Gottes Gnade. Das stellt Paulus in diesem ganzen Brief vorne weg. Gnade ist sein Thema in diesem zweiten Korintherbrief. 16 Mal kommt dieses Wort Gnade in diesem Brief vor. Es wird deutlich, dass es entscheidend ist für uns, dass über uns hinweg Jesus Christus, der Meister, in unserem Leben sichtbar wird. Dass es er ist, der auf unsere Tasten haut. Oder so wie wir es in dem Lied gesungen haben, dem Lied von Simon, leite meinen Blick immer wieder neu auf dich zurück. Unser Leben soll diesem einmaligen Herrn die Ehre geben. Paulus hat es so formuliert in diesem dritten Vers: Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. Auf dieser Grundlage, dieser gewährten Gnade Gottes, konnten die Korinther wieder zusammenfinden. Das war die Basis, das alles Verbindende, Jesus Christus selber, der uns allen gnädig ist. Und so haben sie sich dafür entschieden, dass in ihrem Leben Jesus Christus zum Erklingen kommen soll. Und von da an ging es ihnen auch miteinander deutlich besser. Lasst uns beten. Jesus Christus, das ist ein unbeschreibliches Glück, dass wir als Christen zu dir gehören. Du hast diesen maximalen Preis bezahlt, dein eigenes Leben, dass wir unser Leben in deine Hände legen können, dass du es spielst, dass du es gestaltest, so wie es dir gefällt. Und ich danke dir dafür, dass du der Meister des Lebens bist, der genau weiß, wie er mit uns umzugehen hat, was die Melodie unseres Lebens sein soll. Und Jesus Christus, was für ein unbeschreibliches Glück ist es, dass auch diese Gemeinde dir gehört. Wir als Gesamtheit, wie wir uns hier treffen können, haben deinen Namen auf unsere Fahnen geschrieben, weil du der Verbindende bist. Und ich möchte dich bitten, dass wir als ganze Gemeinde es noch viel mehr lernen, dass du aufstrahlen kannst in unserem Gemeindeleben, wie auch in unserem persönlichen Leben. Bewahr uns davor, dass wir über unsere persönlichen Vorlieben oder Entdeckungen oder Meinungen so in Streit geraten, dass du verdunkelt wirst. Lehre uns, uns selber zurückzunehmen, dass du aufleuchten kannst. Lehre uns, dich mehr zu lieben als unser Bild von Gemeinde. Lehre uns, ein Leben zu führen, das dir Ehre bereitet, gerade an den Plätzen, die du uns gestellt hast, hier in Kandern und in unserem Markgräfler Land. Lass es aufleuchten, dass wir alles zu 100% dir selber zu verdanken haben. Du bist es, der König aller Könige und unser Herr. Amen.